steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hier bei Was macht eigentlich? Dem Fußball-Podcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet.
Es ist ein sonniger Sonntag. Wir nehmen wieder eine neue Folge auf. Und es startet direkt mit einer Entschuldigung, nämlich von mir, an dem, dass ich sagen muss, ich war leider körperlich verhindert bei der letzten Folgenaufnahme. Wie ihr es wahrscheinlich gemerkt habt als treue Fans, dass Tim eine Mini-Folge alleine aufnehmen musste über Nicole Czernoweski, die Legende vom FSV Mainz 05.
Genau, aber das habt ihr auch in der Folge gehört. Ich habe es mehrfach erwähnt, dass mir leid tut, dass ihr leider nur mit mir als einer schwachen Hälfte des Podcasts vorlieb nehmen musstet. Und Nicole Czernoweski, der nicht so viel zu bieten hatte. Als Spieler schon, aber nicht als Spieler.
Privatier.
Nach der Karriere. Ansonsten jetzt wieder Standardprozedur. Erstmal hier Begrüßung. Ja. Instagram @was macht eigentlich Podcast? Ich habe das letzte Mal schon gesagt. Ich habe regelmäßig fälschlicherweise nur gesagt, was macht eigentlich, so den falschen Instagram-Handle hier promoted, also professionell wie immer, und auf web.de, was macht eigentlich Podcast, @web.de, da könnt ihr uns Spielerwünsche vorschlagen. Wir haben jetzt in letzter Zeit schon einige Spielerwünsche bekommen, die werdet ihr auch in den nächsten Folgen, wie auch in der letzten schon, die von mir allein gemacht wurde, hören. Deshalb ist es natürlich ein bisschen schwierig, dass der jeweils andere mitredet, weil er ja schon weiß, zumindest welche Spieler genannt wurden. Aber ihr könnt ja trotzdem mitraten, wir machen es einfach so wie immer, dass wir jetzt nicht sofort den Namen sagen. Ansonsten gab es letzte Woche noch Probleme, wo wir aufnehmen mit dem Wechsel auf meinsportpodcast.de als Host. Aber das wird sich jetzt hoffentlich gelegt haben. Die ersten Kinderkrankheiten sind halt da gewesen. Ansonsten müsste jetzt eigentlich alles wieder reibungslos funktionieren. Und wir können anfangen mit Spieler Nummer 1 der Folge. Ich weiß gar nicht, willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Ich würde anfangen, okay. Weil wir waren gerade bei Nicole Czernoweski in Mainz. Und wir haben einen nächsten Wunsch reingekriegt.
Ja.
Grüße an den Hörer Vincent.
Ja.
Der Wunsch kommt von dir. Genau. Und jetzt möchte ich nicht anfangen, weil da kann ich einen direkten Bezug herstellen. Wir bleiben nämlich in der Region Mainz.
Oh. Ja, das ist
die Übergänge hier, das ist unsere Stärke.
Ja,
wahr. Wir haben Spieler 1977 geboren in Ingelheim. Ich ganz ehrlich, kannte ich nicht. Die Stadt ist bei Mainz.
Noch nie gehört.
Nee. Ist ein ehemaliger Mittelfeldspieler. Und wenn man natürlich aus der Nähe von Mainz kommt, wo beginnt man dann seine Karriere? Bei Mainz, also in der Jugend bei Mainz gewesen. Ganz kurz auch nochmal bei Kaiserslautern, aber dann im Endeffekt doch den Großteil seiner Jugend bei Mainz 05 verbracht. Ist ja auch ein ganz schöner Verein, bis auf das Stadion.
Das jetzige Stadion.
Das jetzige Stadion. 1995 hat er den Sprung zu den Mainzer Profis geschafft. Also ist so ein bisschen vor unserer Zeit Profi geworden und gewesen, würde ich sagen. Mhm. Und ist eigentlich in der Karriere wirklich sehr viel rumgekommen. Also du wirst gleich sehen, ich glaube, der hat gefühlt jeden Profiverein, den es im Rhein-Main-Gebiet gibt, mitgenommen. Das ist schon sehr besonders.
Sogar WM Wiesbaden?
Nee, WM Wiesbaden warf sich nicht. Ah. Aber da muss auch schon viel passieren, dass man den wechselt.
Naja, schönes Stadion.
Ja, ja, ganz genau.
Die Rita-Arena.
Und der DJ in der Halbzeitpause, der zieht. Ja. Also wie gesagt, angefangen bei Mainz 05 und ist dann 1998 nicht ins Rhein-Main-Gebiet weitergegangen, sondern zu Hannover 96. Mhm. Ist dann dort wirklich gut gewesen. Das war in der Zeit noch Regionalliga, also dritte Liga zu der Zeit, wo es noch vier Regionalligen auch gab. Und ist dann 2000 zu Köln gewechselt. Und das ist wirklich auch für eine hohe Summe für die 2000er, also für 1 Million Euro zu Köln. Das ist ja schon eine Summe, die man erstmal für die Zeit benennen muss.
Euro oder D-Mark?
Euro. Und 2003 ist er dann zum nächsten Rhein-Main-Verein gegangen, nämlich Eintracht Frankfurt. So, dort gab es das erste Mal so ein bisschen Probleme, nämlich mit der wirklichen Legende, mit Friedhelm Funkel, mit dem kam man nicht so gut klar und ist dann so ein bisschen geflüchtet. Also es war schon so, dass das bei Köln, da war Friedhelm Funkel Trainer, also die Station davor, da gab es schon die ersten Probleme. Er ist dann quasi zu Frankfurt geflüchtet und Friedhelm Funkel ist dann auch zu Frankfurt gegangen. So, blöd. Also, dann wieder weg, nächste Flucht. Die ging dann nämlich nach Erfurt 2004. Und da gab es eine große Besonderheit. Es ist nämlich auch 150.000 Euro Ablöse geflossen. Und von diesen 150.000 Euro Ablöse hat er aus privater Tasche 25.000 Euro selber gezahlt, damit er dahin wechseln kann.
Ich will bloß hier weg.
Ich will gar keinen Fall mit Friedhelm Funkel zusammenarbeiten. Lasst mich hier weg, ich bezahle selber das. Ja. Also wirklich selber Geld aufgewendet, dass er da bloß wegkommt und nach Erfurt kommt.
Wo war Erfurt da? Regionalliga auch?
Das war, glaube ich,
zweite Liga.
Das war die zweite, dritte und zweite Liga.
Ich weiß noch, FIFA 2004, da ist Erfurt in der zweiten Liga.
Ja, genau. Der ist dann mit denen abgestiegen. Nicht? Ja. So, wenn man bei Erfurt war, wo wechselt man dann zwangsläufig hin, nachdem man in Erfurt war? Richtig, nach Spanien in die zweite Liga.
Okay.
Zu Real Murcia.
Ja, das ist kein Verein, der in den letzten Jahren in der Bundesliga, Primera Division war.
Ich glaube, ein Transfer Erfurt-Murcia, den gab es noch nicht so oft.
Nee.
Ja, in Murcia hat er genau ein Spiel gemacht. Also war nicht seine erfolgreichste Zeit. Ein Spiel in der La Liga 2, zweite Liga Spanien. Und hat sich dann gedacht, ich muss wieder zurück ins Rhein-Main-Gebiet. Also wieder nach Hause. Und ist dann gewechselt erst zum Kickers Offenbach und dann zum FSV Frankfurt. Also hat beide Frankfurter Profivereine mitgenommen. Und auch den dritten, ich sag mal, Frankfurt-nahen Verein Offenbach. Also da irgendwie alles. Und hat es dann auch mit FSV Frankfurt den Aufstieg in die zweite Liga geschafft. Also war da im Kader des ersten Aufstiegs.
Tja, der erste und einzige Aufstieg.
Ja. Ne? Haben sich ja wirklich gar nicht mal schlecht gehalten.
Und jetzt leider oft am Abstieg gekratzt, aber haben sich so gerade gerettet und jetzt ist natürlich Regionalliga.
Regionalliga kommt nicht mehr raus. So, dann wirklich Wechsel. Da denkt man sich, wie kommt sowas zustande? Ist er aussortiert worden und ist dann in die dritte österreichische Liga gewechselt zum Wolfsberger AC. Den kennt man jetzt heute schon, weil die haben jetzt schon Europa League gespielt. Ja. Hat dann mit Wolfsberg, die müssen da irgendwie einen Investor auch gehabt haben, weil da waren auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst, Marco Reich. Mhm. Das ist ja auch so ein ehemaliger Bremer Star, sage ich mal. Der war da auch dann da zu der Zeit in der zweiten Liga. Und er hat dann mit Wolfsberg den direkten Durchmarsch von dritt in erste Liga geschafft. Also beides mal Meister geworden die Jahre und in der ersten Liga aufgestiegen nach Österreich. Ja, da ist er dann auch weggegangen, weil so langsam die Karriere sich dem Ende geneigt hat und ist dann, wohin gegangen, ins Rhein-Main-Gebiet, zu Schott Mainz.
Schott Mainz.
Ja, die haben ja schon oft DFB-Pokal gespielt, also auch kein so ganz kleiner Verein. Damals in der Verbandsliga. Die haben auch mal jetzt ein Jahr Regionalliga, meine ich, gespielt.
Regionalliga?
Ich bin ziemlich sicher, dass sie einmal in der Regionalliga aufgestiegen sind. Und dann wieder abgestiegen sind. Und das war dann quasi das Ende der, ich nenne es mal, erweiterten Profikarriere, weil das ist ja schon ein Verein, wo man wahrscheinlich nochmal ein bisschen was verdienen kann.
Das stimmt.
Ja, insgesamt hat er zu 82 Bundesligaspielen mal 9 Toren gebracht, 166 Spiele in der zweiten Liga bei 18 Toren, ein Spiel in der spanischen zweiten Liga bei 0 Toren und 21 Spiele, 4 Tore im DFB-Pokal, natürlich viele dann noch in der Regionalliga. Also da ist viel passiert. Ja,
ich kann kurz ergänzen, Schott Mainz hat 2017-18 tatsächlich den 18. Platz in der Regionalliga Südwest belegt. Aber das war auch der höchste Stand der Mannschaft, die 2002 noch in der Kreisklasse gespielt haben. Also ziemlich durchmarschiert innerhalb von wenigen Jahren. Ja gut, so, weiter geht's.
Wie gesagt, in den 90er Jahren gab es ja 4 Regionalligen und er hat dann auch mit Hannover an den Aufstiegsspielen zur zweiten Liga teilgenommen. Also das haben sich dann immer die Meister qualifiziert, das waren aus der Regionalliga Nord Hannover, aus der Regionalliga Süd Offenbach, aus der Regionalliga Nordost TB Berlin, aus der Regionalliga West Südwest der glorreiche Verein Sportfreunde Siegen.
Wann war das?
Bitte?
Wann war das?
97, 98.
Ich glaube, das Spiel Siegen gegen Offenbach,
die
Aufstiegsspiele, oder eins zumindest, das haben die auf dem WDR gezeigt. Das habe ich mir Anfang des Corona-Lockdowns, habe ich mir das auf YouTube, das gibt es in voller Länge, aber halt so mit krassen Tearing-Effekten, weil die Kassette wohl schon etwas älter war. Aber du kannst dir das ganze Spiel angucken. WDR. Also das waren, da war auch richtig Zuschauer da in Siegen. Die haben ja ein ziemlich großes Stadion, glaube ja. 25.000 oder ja. so. Da war richtig volle Hütte bei dem Aufstiegsspiel. Was ich jetzt noch kurz sagen wollte, wir haben noch nicht den Spielernamen gesagt.
Ja, du hast recht.
Und ich komme auch nicht
drauf. Ja, das ist, wir mal, das sehe ich bin schon...
Ja, richtig,
es ist mir gerade nicht. Es ist Markus Kreuz.
Markus Kreuz.
Also den Spieler kennt man schon. Ich verbinde mit Frankfurt, Eintracht Frankfurt.
Okay, ich kenne ihn nicht. Also, ich bin einfach zu jung.
Es ist, wie gesagt, der hat so gekratzt in der Zeit, wo ich halt auf Fußball geguckt habe. Da Anfang der 2000er, also da kenne ich den schon. Ich meine, dass ich den auch mal bei FIFA 2004 gespielt habe, aber so ganz sicher bin ich mir nicht mehr.
Na gut, wenn er bei Erfurt war, wahrscheinlich.
Ja, wer hat wohl die Aufstiegsrunde gewonnen, Tim? Gib einen Tipp ab.
Wer war zur Auswahl?
Hannover, Offenbach, TB Berlin und Siegen.
Achso, das war das Finale. Offenbach gegen Siegen war, glaube ich, das Finale, nicht? Oder war das ein Jahr davor, irgendeine Aufstiegsrunde, was ich da geguckt habe? Aber wahrscheinlich hat Hannover gewonnen.
Nee, TB.
Oh, dann ist Borussia.
Die hatten ja zu der Zeit Investor-mäßig viel, und jetzt ja auch. Das. Aber ich habe da mal so ein bisschen rumgeklickt, als es noch 4 Regionalligen gab. Also da waren Vereine dabei, da geht mir das Herz auf, ehrlich. Regionalliga Nord habe ich mal geguckt, mit wem Hannover da gespielt hat. TuS Celle, Atlas Delmenhorst, solche Vereine.
Ja, das ist halt mit Delmenhorst. Sind die immer noch am Durchmarschieren?
Die sind gut dabei, ja.
Das ist gut.
Wir könnten mal schnell nachgucken eigentlich. Das würde mich jetzt nämlich auch schwer interessieren, weil es ein geiler Verein ist.
Ja.
Und da müssen wir auch nochmal hinfahren.
Ja, da kommt es auch gut hin. Also mit dem Zug am Bremen Hauptbahnhof und dann sind es, glaube ich, nur dann 7 paar Minuten
Stationen, ne?
Bis Delmenhorst. Oberliga Niedersachsen. Ja. Fußball.de. Da. Wir haben es gleich, kleine Spontanrecherche mal wieder. Diesmal ohne Schnitt. Ist natürlich alles abgesagt gerade. Wo ist denn die erste Herren da? Regionalliga Nord, Gruppe Süd.
Genau, das ist ja gruppiert gerade in der Regionalliga Nord, weil sie so viele Vereine drin haben.
Und ja, wo ist die Tabelle? Ist leider alles abgesagt, ne? Haben die überhaupt schon gespielt?
Da spielt man gegen Highlights wie Jeddelow und Wolfsburg 2.
Und BSV Reden, Havelse,
Hannover,
Borussia Hildesheim, Meppen im Niedersachsen-Pokal.
Oh, das ist natürlich schon ein Spiel, ne?
Ja, aber auch abgesetzt. Am 11.11. hätte das stattfinden sollen.
Das müssen wir uns mal merken, Tim.
Ja, das stimmt. Ja, aber Regionalliga ist ein Durchmarsch, nachdem sie, ich glaube, 2012 erst neu gegründet waren, weil sie pleite waren.
Ja. Kann man nur empfehlen, die Doku vom NDR da, wirklich gut.
Bei Zeigler haben sie da, glaube ich, auch Ausschnitte
von gezeigt.
Okay.
Ja.
Weiter geht's mit, wie hieß er?
Markus Kreuz.
Markus. Der Markus.
So, der war auch für Deutschland international fürs Land unterwegs, hat nämlich 9:21 Nationalspiele gemacht.
Und im Team 2006 auch.
So, ja, Tim, du wirst staunen, was der alles gemacht hat. Er hat ein Spiel für die Olympia-Auswahl zu Olympia 2000 in Sydney gemacht.
Oh.
Weißt du, wer da unter anderem auch mit dabei war?
Nee.
Christian Fröhlich.
Ja, Christian Fröhlich hat Nico ein Autogramm von.
Ja.
Auf der Zeitung, Stadionzeitung vom SC Paderborn.
Ja, das glaube ich, als Nationalspieler war.
Gegen Carl Zeiss Jena müsste das gewesen sein. Da durfte ich nicht mit. Nur Nico und seine Cousins sind mit Opa da gewesen. Und da haben die quasi am Spielertunnel von Christian Fröhlich ein Autogramm geholt auf der Zeitung. Ja. Hat Nico bestimmt noch irgendwo liegen. Vielleicht
da sollten wir
ein Foto
noch,
von schicken.
Wollte ich gerade sagen, da werden wir mal ein Foto von besorgen, dass wir das auf Instagram
machen. Das müssen wir eigentlich mal machen.
So, darunter weiterhin noch 2 Spiele für die deutsche A2-Nationalmannschaft gemacht.
War auch schon im Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war.
Und sein größter internationaler Erfolg. Am 6.9.2002. Ein Einsatz im legendären Team 2006 in Mönchengladbach gegen die U23 der Türkei. Schiedsrichter war Douglas McDonald.
Okay.
Habe ich nur aufgeschrieben, weil es ein cooler Name ist. Man hat verloren mit 1:2 gegen die U23
der Türkei. Da hat sich wieder das gesamte Talent des Teams 2006 gezeigt.
Aber Markus Daun hat ein Tor gemacht. Ja, also wirklich, er hat alle, ich nenne es mal, Ableger der Nationalmannschaften, die es gibt, mitgenommen. Mhm. Wirklich klasse. Ja, dann hat er die Karriere beendet und hat so ein bisschen in ein paar Interviews mal Revue passieren lassen. Er hat ja wirklich viele Vereinswechsel, auch Flucht hier vor Vitam Wunkel und sagt selber über sich, er war ein bisschen zu wild, also zu viele Vereinswechsel und er war halt zu schnell beleidigt. Also dass er hätte ein bisschen mehr kämpfen müssen. Und so haben sie ihn auch gefragt, was war denn so die schönste Zeit von den ganzen Vereinen? Da hat er selber gesagt, hätte ich, muss ich sagen, nicht gedacht, weil ich habe immer mit Frankfurt verbunden, war Hannover in der Regionalliga. Und da hat er zusammengespielt in der Regionalliga, mega geil eigentlich, auch mit Gerald Asamoah und Otto Addo beispielsweise. Oh. Also wirklich gestandene Spieler. Ne,
muss man sich auch mal merken für den Podcast vielleicht.
Ja, Otto Addo ist ja bei Dortmund.
Das war ja, Gerald Asamoah, der ist ja ein, also der...
Warte, ich bei Schalke ist ja
der ist angestellt. Bestimmt irgendwo bei Schalke, aber der setzt sich auch für alle möglichen Dinge ein, so gesellschaftlich und so.
Ja.
Sehr, sehr aktiv. Und natürlich immer noch FIFA 2002 auf dem
Titelcover. Ja, das ist wirklich so, stimmt.
Vielleicht, ich muss mal gucken, ob ich das hier habe, dann können wir das vielleicht auch mal für euch bildlich auf Instagram darstellen.
Oh, das wäre schon schön, ne? Das habe ich nämlich nicht gehabt, das Spiel.
Ja, ich glaube, es war erste, zweite Folge, wo wir darüber geredet haben, dass Nico den CD-Schlüssel auswendig konnte. Gut, weiter mit Spieler Markus Kreuz.
Es geht nämlich jetzt weiter mit nach der Karriere. Erstmal das Wichtigste, zwei Kinder
und
eine Frau.
Oh, da habe ich mich ganz schlecht informiert, fällt mir gerade auf.
Kein Hund, habe ich zumindest nicht gesehen. Ja. So, er hat während der Zeit bei Schott Mainz, machen ja viele so nebenbei dann was, schon mal eine Umschulung zum Sport- und Fitnesskaufmann gemacht, macht ja sowieso Sportler-Klassiker. Und hat auch, was absoluter Klassiker ist, bei einem seiner Heimatvereine Karriereausklang gemacht, beim VfL Freiweilheim, bis 2018 noch gespielt.
Da war er wie alt?
2018, warte mal, da muss ich jetzt aber rechnen, seit 77, das sind 30.
41,
ne? Ja, 41. Schon stabil. Ja, und hat dann im Endeffekt, da kommen wir jetzt natürlich zu, was eigentlich der Sinn unseres Podcasts ist, was hat er gemacht? Er hat eine Pizzeria aufgemacht.
Oh, das ist interessant.
Nämlich mit seiner Frau, die heißt Nina. Er heißt Markus. Die Pizzeria heißt Mani.
Oh.
Wo hat er sie aufgemacht? Im Rhein-Main-Gebiet in Ingelheim, wo er herkommt. Also er ist zurückgekehrt nach Ingelheim und hat dort mit seiner Frau, wie gesagt, die Pizzeria aufgemacht und angestellt sind da viele Italiener, also wirklich italienische Pizza kriegst du da. Sind auch sehr auf Instagram aktiv mit der Seite Manis Pizza Passion oder Passion, kann auch sein, dass das einfach deutsch ausgesprochen werden soll.
Ja,
und
Passion.
Passion. Und
4,4 Sterne
da bei Google. Da komme ich gleich zurück.
Okay.
Also, dann ziehe ich das vor. Ist eine Pizzeria anscheinend sehr erfolgreich. Bei Google, wie gesagt, 4,4 Sterne. Und bei den ganzen Urlaubsportalen für Touristen, also wie heißt hier TripAdvisor, haben die keine einzige Bewertung unter 4 Sterne. Ja. Das Tiefste ist 4 von 5 Sterne. Sonst ist, also die haben mega gute Bewertungen. Haben 2018 aufgemacht und machen jetzt halt gerade Lieferdienst wegen Corona. Mhm. Und haben da wirklich ein Konzept hintergemacht. Ich finde das immer ganz cool, weil die sich wirklich was bei gedacht haben. Also die haben vorher schon gastronomische Erfahrung gesammelt. Also die Frau war Betriebsleiterin in einem Brauhaus, also schon auch gut. Und er hat da quasi auch gearbeitet als Servicekraft im Brauhaus, also um Erfahrung zu sammeln. Also nicht, ich nenne das immer, wenn ich mit meinem Freund drüber rede, nicht dieses Goodbye-Deutschland-Auswanderer-Konzept, wir sprechen kein Spanisch und denken, wir machen am Ballermann eine Pizzeria auf und können gar nicht kochen, sondern wirklich mal auch gedacht, wir arbeiten uns erstmal rein und machen Erfahrung. Das finde ich immer gut.
Ja. Vor allem kennen sie ja dann auch quasi alle Seiten. Wenn die Frau Chef oder Geschäftsführung war und er Servicekraft, so, dann können die auch die Position von den Mitarbeitern nachvollziehen besser. Ne?
Ja, und die haben sich halt gedacht, wir verbringen so viel Zeit da in dem Laden und Gastronomie ist natürlich auch sehr arbeitsintensiv. Warum machen wir das nicht einfach für uns selber? So haben das dann aufgemacht mit den Italienern zusammen, die, was man sieht, auch sehr familiär, gut freundschaftlich da integriert sind und haben dann ein Restaurant angemietet und haben das komplett umgebaut. Ich habe da mal Fotos gesehen, das ist wirklich komplett auf Rohbau rausgerissen worden. Dann haben sie wirklich einen Holzofen aus Venedig einfliegen lassen oder nicht fliegen, wahrscheinlich geliefert.
Einschiffen
lassen.
Obwohl, von Venedig kannst du auch mit dem LKW.
Keine Ahnung, eigentlich schon so, das nicht.
Ingelheim fahren.
Ist Ingelheim. Ja, genau. Und wie gesagt, das Restaurant ist, glaube ich, sehr gut am Laufen. Die Intensität sieht auch sehr lecker aus. Also da habe ich schon gedacht, heute eine Pizza wäre schon schön. Mhm. Und ja, sehr erfolgreich demnach nach der Karriere gewesen.
Auf jeden Fall. Wie sieht es denn auf Instagram aus? viel Follower schafft.
Oh, da habe ich mir nicht aufgeschrieben. Wir können ihn jetzt direkt wieder live
recherchieren. Erstmal gucken. Ohne Schnitt wird hier live recherchiert, wenn das Internet mitmacht. Manis Pizza Passion.
Ich gebe mal einfach nur Mani Pizza Passion ein.
Mani Pizza.
Da ist es.
Mani. Ja, 300. 300 Abonnenten knapp, ne?
Ja.
Aber schöne Bilder, da kriegt man direkt Hunger auf Pizza.
Ja, schön mit hier Fungi, sehe ich hier gerade, und Zwiebel.
Zwiebel und Brokkoli auch. Brokkoli auf der Pizza.
Wenn es hier so weit weg wäre, würde ich sagen, Tim, wir bestellen.
Und solange Lockdown ist, heißt es anrufen, bestellen, abholen. Ja, Pizza sieht lecker aus. Läuft anscheinend gut. Damit haben wir Spieler 1. Ja. Markus Kreutz.
Aber du kannst nicht
den. Ich kann den tatsächlich, der Name sagt mir jetzt wirklich nichts.
Also ich hatte kein Gesicht mehr vor Augen, sage ich ganz ehrlich, aber der Name, der kam mir schon bekannt vor.
Ja, ich bin leider zu jung und zu uninformiert. Ich kann es ja nicht immer nur aufs Alter schieben. Man kann ja auch einfach mal sich informieren. Tue ich es leider zu selten. Deshalb,
also alle alten Kickers besorgen von 1997 bis jetzt und die Kader auswendig.
Genau.
Alles klar.
Gut, dann kleiner Schnitt und dann geht's weiter mit meinem Spieler.
Jawohl.
Der heutigen Folge. Da könnt ihr auch wieder mitraten und diesmal werden wir dann auch eher den Namen nennen. Gerade haben wir das ja ein bisschen verpasst.
Das war jetzt ein Armutszeugnis gerade, sage ich ganz ehrlich.
Ja, ist nicht schlimm. Ich habe mir auch nicht die Möglichkeit gehabt zu raten, weil ich einfach keine Ahnung hatte, wer es sein könnte. Okay, dann bis gleich. So, dann geht's weiter mit Spieler 2, meinem Spieler der heutigen Folge. Marcello weiß ja schon, wer es ist, aber wir verraten es trotzdem nicht. Und damit.
Weiß ich, wer es ist? Ah ja, ich weiß es. Ja,
du kannst ja sagen, wer den Spielerwunsch geäußert hat.
Wir grüßen den Manuel aus Gießen, der den Spielerwunsch geäußert hat.
Ja, der ist es nämlich jetzt, weil Manuel wahrscheinlich auch schon. Von welchem Spieler die Rede ist, weil sofern er weiß, was er so erzählt hat die letzten Tage. Was ich denke, wenn er nicht im Delirium war oder so.
Man weiß gleich, warum, weil man hat momentan, wenn man Fan dieses Vereins ist, nicht ganz so viel zu lachen. Eigentlich war auch nichts.
Also, dann fange ich jetzt erstmal an mit der Info, dass der Spieler am 2.1.1964 in Datteln im Ruhrgebiet geboren ist und Spieler im Mittelfeld war. Seine Jugend hat er bei Germania Datteln und der Spielvereinigung Erkenschwick verbracht, bis 1983 Jugend gespielt. Und was danach passiert ist, das erfahrt ihr gleich. Denn jetzt gibt es erstmal ein bisschen Etymologie. Ich habe mir nämlich die Wortherkunft angeguckt, seines Namens. Weil es ja schon ein interessanter Name ist. Und zwar, sein Vorname hat die Bedeutung entweder Gott der Weisheit, Inhaber des Guten oder, das kann ich nicht mehr, Beschützer. Jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen. Beschützer. Und sein Name kommt vom Stammesgott Ingvio. Und zwar ist er verwandt mit dem Namen Ingolf, Ingobert, Ingobald oder Ingomar.
Ob es wohl Ingo ist, der Name?
Es könnte sein, dass der Vorname Ingo ist. Und der Nachname ist erfolgte durch die Benennung nach einer Wohnstätte. Und zwar besteht der Name durch eine Zusammensetzung von Präposition, Artikel und Substantiv. Es war nämlich jemand, der an einer Brücke gewohnt hatte oder an einem gepflasterten Weg. Also an der Brücke und zusammengesetzt an der Brücke. Und jetzt setzen wir beide Namen zusammen und sind bei Ingo an der Brücke, wie ihr festgestellt habt. Das war also der Gott der Weisheit, der Inhaber des Guten und der Beschützer, der an der Brücke gewohnt hat. Der Ingo, Ingo Wien, Ingo Bert, Ingo Bald.
Oder Ingolf.
Ingolf und Ingo Ma. Wirklich viele Namen, die ich nie gehört habe. Also außer Ingolf habe ich noch keinen von den anderen dreien gehört. Naja, also Ingo an der Brücke.
Wir halten fest, dass ich der Deutschlehrer nicht von uns beiden bin.
Ja. Ingo Anderbrügge ist der nächste Spieler, der auch mal wieder vor meiner Zeit war, aber wenn es der Spielerwunsch ist, wir machen ja alles für unsere Fans.
Uli Borowka war ja auch vor unserer Zeit.
Ne? Genau.
Grüße nach Hamburg.
Kann schon mal sagen, in der nächsten Folge ist auch wieder ein Spieler dran, der vor meiner Zeit war. Ja. Also wir gehen ein bisschen weiter zurück. Bald gibt es auch mal wieder Folgen, wo ich mitreden kann. über Spieler, die ich kenne. Aber Ingo Anderbrügge kennt man natürlich, denn er war ein Jahr bei der Spielverein im Erkenschwick. Daher kennt man
ihn. Ist schon auch wirklich ein Verein mit einem richtig geilen Stadion. Ja,
nach seiner Jugend war er da noch ein Jahr, weil er in der Jugend schon da gespielt hat, ist dann zu Borussia Dortmund gewechselt. Oh, so ist ich. Und hat da 76 Spiele und 7 Tore geschossen. 1988 ist er dann aber zu Schalke gewechselt von Borussia Dortmund. Oh. Also er hat, gestern war ja das Derby, haben wir eben vor dem Podcast schon drüber geredet. Ich glaube, die Ausschreitung, weil Schalke überraschend verloren hat. Das hätte ja wirklich niemand gedacht. Ich glaube auch nicht, dass sie die Liga halten werden, aber das werden wir ja dann sehen. Da kann so viel Gewalt von Fans ausgeübt werden, wie man will. 1988 Ingo Anderbrügge dann zu Schalke gewechselt und bis 1999 auch da geblieben, also 11 Jahre. Hat er 321 Spiele gemacht, 82 Tore geschossen und war natürlich Mitglied der legendären Eurofighter, die den UEFA Cup 96-97 gewonnen haben. Dadurch auch eine Ikone vom FC Schalke 04. Hat bei Schalke aber am Anfang erstmal 3 Jahre zweite Liga gespielt. Die sind nämlich 87 abgestiegen.
Und als so er, früh?
Oder 88 abgestiegen, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube schon, 88 abgestiegen und dann erstmal 3 Jahre zweite Liga gespielt und 1991 erst aufgestiegen in der Bundesliga.
Okay.
Und 1997 waren sie dann UEFA-Cup-Sieger. Also dann ging es doch ziemlich stetig bergauf bei Schalke.
So wie jetzt gerade.
So wie jetzt gerade auch. Dann war er aber nach Schalke noch bei einem Verein aktiv, wo man jetzt wirklich nicht dran denken würde, aber über den wir eben schon gesprochen haben. Und zwar über den Verein, der mit Hannover 96, Tennis Borussia Berlin und Kickers Offenbach in der Aufstiegsrunde gespielt hat.
Sag jetzt nicht, es ist Sportfreunde Siegen.
Es ist Sportfreunde Siegen, wo er im Januar 2000 hingewechselt ist und bis 2001 nochmal gespielt hat.
Da muss ich kurz fragen, hat er da mit René Lévy-Johan zusammengespielt?
Ach, ich glaube, das war zu früh für René Lévy-Johan.
Kurz nach.
René
Lévy-Johan.
Lévy-Johan hat bei den Sportfreunden Siegen gespielt.
Gebt bitte René Lévy-Johan bei YouTube an, guckt euch das Interview an, grandios.
Genau, der hat da von 2011 bis 2013 gespielt, also 10 Jahre später.
Schade.
Aber Lévy-Johan, der hat Druck manchmal, kann man auf YouTube sehen.
Ja, aber nicht im Spiel.
Nee.
Da ist er eiskalt.
Richtig. Und bei den Sportfreunden Siegen hat Ingo Anderbrügge auch keinen Druck gehabt. Der hat nämlich nur 19 Spiele und 5 Tore gemacht, allerdings in 2 Saisons und in 2 verschiedenen Ligen. Also erstmal in der Regionalliga West-Südwest und danach wurde die aber umgewandelt in die Regionalliga Süd.
Ja.
Also hat er beide Regionalligen mitgenommen.
Und so, da hat Siegen in der Regionalliga Süd gespielt?
Richtig, habe ich auch gedacht. Gut, so weit südlich ist das jetzt nicht, aber ja. Mainz hat, glaube ich, auch in der Regionalliga Süd die zweite Mannschaft gespielt.
Ja.
Wenn ich mir das bei Nicole Schinoweski richtig angeguckt habe. Also soweit sind Siegen und Mainz ja, glaube ich, nicht aus.
Nee,
auseinander. Siegen ist ja quasi der südlichste Zipfel von NRW. So, dann 2001 Karriere beendet, hat aber dann noch eine weitere Sportkarriere gestartet, und zwar im Jahr 2003 und 2004 war er Kicker im American Football bei der Mannschaft Rheinfire aus Düsseldorf, die in der NFL Europe gespielt hat und auch im Finale des World Bowls 2003 war, aber nicht gewonnen hat. Und da war Ingo Anderbrügge 2 Jahre Kicker. Und dann war es aber wirklich vorbei mit dem aktiven Sport. Und jetzt kommen wir dazu, was er nach seiner Karriere gemacht hat. Und ich kann dir mal auf dem Zettel zeigen, wir sind gerade hier. Und es geht noch sehr viel weiter.
Da ist ungefähr 2/3 noch offen.
Nee, 2/3 der DIN-A4-Seite ist noch offen und eine weitere Seite folgt noch, wo ein bisschen was draufsteht. Erstmal können wir noch sagen, dass er zwar bei Dortmund und Schalke gespielt hat, aber sich als Schalker selbst bezeichnet und auch beim Derby zu Schalke hält. Sein Herz schlägt nämlich laut eigener Aussage blau-weiß. Hat gestern auch nicht so viel geholfen, aber...
Weil sie Stichereien sind.
Ja. Wenn man der HSV nicht das Opfer ist, dann ist das doch schon was Besonderes. Na gut, so, dann kommen wir zur aktiven Karriere nach der Karriere. denn da war er immer noch aktiv im Fußball. Und zwar als Trainer im Trainingscamp für vereinslose Profis und Rekonvaleszenten der Vereinigung der Vertragsfußballer in Deutschland. Die veranstalten immer Trainingslager quasi im Sommer, wo sich dann die, die keinen Vertrag haben oder die aus der Verletzung wiederkommen, sich fit halten können. Das gibt es seit 2003 und findet in der Sportschule Duisburg-Wedau statt, wo dann professionelle Trainer und die, die es noch werden wollen, als Trainer zur Verfügung stehen. Da war unter anderem 2009 Thomas Zichon und Stefan Wessels, die waren da unterwegs, also haben da trainiert, um wieder einen Verein zu finden. Und als Trainer war da zum Beispiel Carsten Baumann und Karl-Heinz Flipsen. Baumann war dann, ist, glaube ich, von da dann zu Osnabrück gegangen und da Trainer gewesen. Also die haben dann ein paar Erfahrungen da gesammelt und die Spieler haben davon profitiert, dass sie dann quasi professionell weiter trainieren konnten. Und Ingo Anderbrügge war da auch als Trainer aktiv.
Darf ich dann kurz einen Einwurf machen, Tim?
Ja.
Zwei Einwürfe.
Ja.
Weißt du, wer der letzte Trainer vom VdV war?
Nee.
Peter Neururer.
Echt?
Ja.
Er ist mit seinem Porsche vorgefahren.
Ja, wirklich jetzt. Und noch ein zweiter Fakt. Ich möchte da einmal wirklich sagen, Karl-Heinz Flipsen hat in meinem Heimatort im Dorf mit 1500 Einwohnern schon mal gespielt gegen unseren Dorfverein. Nämlich beim Jubiläum vom Dorfverein war Karl-Heinz Flipsen da. Und ich glaube auch Ari van Lent. Oh. Da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, aber Karl-Heinz Flipsen auf jeden Fall.
Ari van Lent auch kein unbekannter Name.
Okay, Entschuldigung.
Aber
immer wenn der heilige Peter im Spiel ist, muss ich das sagen. Ja.
Der ist wirklich, also das ist die Trainer-Ikone Deutschlands. Aber der Herr Anderbrügge, der war auch Trainer da und 2013 wurde das Training in einem Internat abgehalten und das Internat gehörte Ingo Anderbrügge.
Okay.
Aber dazu kommen wir gleich nochmal genauer, denn das mit dem Internat, das ging so halb gut. Erstmal kommen wir nochmal zu dem, was ein Trainer macht, der nicht nur Trainer bei der VdV ist, sondern auch mal sich sonst wo ausprobiert, weil man hat ja Erfahrung als Fußballer und dann geht man natürlich erstmal in die Kreisliga und trainiert da eine Mannschaft, wie zum Beispiel 2005 den Werner SC 2000, der jetzt übrigens in der Landesliga spielt, damals Kreisliga. Im Oktober 2005 ist er dann bei der Spielvereinigung Erkenschwick Trainer gewesen in der Oberliga Westfalen und 15. geworden mit denen. Im Februar 2006 ist er dann bis zum Februar 2007 beim VfB Hüls gewesen, auch Oberliga Westfalen, die dann abgestiegen sind. Im Sommer 2007 bis zum März 2008 war er Trainer bei Wacker Burghausen in der Regionalliga Süd.
Alles klasse Vereine.
Die sich damals für die dritte Liga immerhin qualifiziert haben am Ende der Saison. Und danach war es vorbei mit der Trainerkarriere. Also 2008 hat er dann doch gemerkt, vielleicht ist das nichts für mich. Und was macht man, wenn man kein Trainer ist?
Spielerberater.
Dann wird Spielerberater bei der Spieleragentur Players Interests. Da war 2012, also das ist glaube ich nicht mehr aktuell, bei Transfermarkt.de war 2012 zum Beispiel sein Sohn Marvin Anderbrügge unter Vertrag bei der Spieleragentur, der für den WSV Bochum in der Landesliga damals gespielt hat.
Haben sie aber heiße Kandidaten dabei.
Richtig, also diese Spieleragentur ist wirklich sehr unbedeutend, das kann ich sagen. Also es war ein Spieler, der im Ausland war und das war die vierte italienische Liga. Und ansonsten sind da wirklich Spieler Landesliga und Bezirksliga unterwegs. Ich weiß nicht, wofür
die Berater?
Spielerberater brauchen, aber die Agentur hat irgendwie nur 15 Spieler und davon war auch wirklich niemand, den man kennt. Über Landesliga war da nichts. Ja, also ich glaube, das macht der nur so nebenbei noch. Das ist auch bis heute noch aktiv in dieser Agentur. Jetzt muss ich mal kurz einen Schluck trinken. Wasser. Das Wasser des armen Mannes. Gut. Dann kommen wir jetzt wieder zu Ingo Anderbrügge zurück. Nachdem wir Marvin Anderbrügge genannt haben, können wir auch noch erwähnen, ich habe gerade rausgefunden, dass Vincent Anderbrügge auch noch sein Sohn ist. Sehr gut. Grüße an Maurice an dieser Stelle, von dem wir gerade wichtige News gekriegt haben. Vincent Anderbrügge, der andere Sohn, der auch ziemlich unterklassig Fußball spielt. Ja, dann kommen wir jetzt wieder zu Ingo. Und der Ingo hat vor seiner Karriere erstmal eine Ausbildung zum Bergbauausrüster in Castrop-Rauxel
gemacht. Ich hätte es geraten, wirklich. Ach, Mann.
Da hätte ich dich vielleicht fragen sollen. Gut.
Bergbau. Das,
aber er gibt ja Sinn im Ruhrgebiet. Ja. Und dann auch noch in den 80ern war das dann, oder Anfang der 80er.
Wurde ich hätte sonst Kfz-Schlosser geraten.
Aber dann hat er noch was gehabt. In Datteln und im Mahl hat er zwei Geschäfte gehabt. Und was hat er da verkauft?
Sportartikel.
Ja,
Standard in den 80er Jahren.
Und nach 4 Jahren hat er die auch wieder verkauft. Dann hat er nämlich, jetzt kommen wir zu dem Hauptbeschäftigungsfeld, was er hat, und zwar ist das eine Fußballschule, die er 1997 gegründet hat. Und zwar die Fußballschule Ingo Anderbrügge, die damals noch stationär war. Und ja, es wurde dann zu einem Internat umgewandelt, was er mit irgendeinem anderen Investor hatte. Dann haben die sich aber ganz kurz nach der Gründung getrennt. Und der andere Investor hat irgendwo, ich glaube in Bad Aibling oder so, irgendwo in Bayern eine andere Schule aufgemacht. Und die haben extra Beachsoccer und Kunstrasen da installiert. Und jetzt ist es dann schnell pleite gegangen, insolvent. Ja, schade. Das müsste so 2013 gewesen sein. Allerdings hat Ingo Anderbrügge seine Fußballschule schon 2009 in die Fußballfabrik nach Ingo Anderbrügge umbenannt und es wurde zu einer mobilen Fußballschule. 2015 wurde es dann die Fußballfabrik Deutschland GmbH, die 7 Franchise-Partner hat und das Gut-Drauf-Label der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Form Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung. Das sind alles Zertifikate, die zur Fußballfabrik Deutschland GmbH gehören. Und 2020 wurde dann die Dachfirma Anderbrügge Sportkonzept gegründet, unter der das jetzt alles läuft. Also die Fußballschule hat sich langsam entwickelt, aber jetzt inzwischen halt zu einer mobilen Fußballschule, die verschiedene Arten von Camps quasi, was passiert da draußen, die verschiedene Arten von Camps hat, zum Beispiel Elite, Basis, Torwart und so weiter Trainings. Und diese mobile Fußballschule hat sich anscheinend auch etabliert, denn es gibt zum Beispiel auch in Ostwestfalen einen Franchise-Nehmer. Ja, das ist nämlich die Fußballfabrik OWL. Ich hatte auf Instagram jetzt keine News, außer dass sie 2020 mal einen Trainer gesucht haben, aber die Fußballfabrik OWL, die unter dem Dach von Anderbrügge Sportkonzept läuft, veranstaltet unter anderem am 29.03. bis zum 31.03.2021 ein Fußballcamp in Paderborn. Also voraussichtlich, wie das mit Corona ist, weiß man nicht. Aber wenn ihr aus Paderborn kommt und noch Bock habt, Profispieler zu werden, vielleicht mal. Dann waren da, glaube ich, noch 35 Plätze frei.
Von wie vielen? Von
40? Das weiß ich nicht, das stand da nicht. In dem Termin in Paderborn, ist ein Wochenende, wo das gemacht wird. Und natürlich kann man, wenn man ein schönes Franchise hat, natürlich auch Merchandise-Artikel verkaufen. Einen Shop gibt es nämlich auch auf der Website. Also, diese Camps laufen anscheinend ganz gut. Also, das ist echt eine Riesenliste in ganz Deutschland, wo die stattfinden. Zusätzlich hat er 2013 noch 2 Fußball-Lehrvideos mit der Europäischen Akademie für Sport und, ich kann es wieder nicht lesen, für Sport und was anderes veranstaltet oder entwickelt. Und generell ist es ihm wichtig, dass Kinder rausgehen und Sport betreiben, was halt mit diesen Labels auch zusammenläuft, die Bundeszentrale gesundheitliche Aufklärung und so weiter über die Agentur auch sagen. Ich bin gerade ganz schön verhaspelnd unterwegs. Ich weiß nicht, was los ist.
Vielleicht frage ich dir erst eine Frage.
Ja, frag mich mal was.
Gehen wir dahin am 29. wenn das stattfindet.
Wir könnten
Wo ist das denn? Kann man das wissen, auf welchen Sportplatz?
Das können Sie mal. Kann man rausfinden.
Kann man rausfinden, gut. Dann müssen wir da reportermäßig.
Das könnte beim Kaukenberg gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher. Na gut, aber wie man halt mit diesen Fußballcamps immer erreichen will, ist, dass Kinder rausgehen und Sport machen. In dem Fall Fußball spielen.
Und den Eltern das Geld aus der Tasche ziehen.
Und den Eltern, nein. Das ist ehrliche Arbeit. Auf jeden Fall hat er sich jetzt auch zu Corona geäußert, dass er sich Sorgen macht, dass die Kinder alle nur noch vor der PlayStation sitzen und fett werden. Und sieht Corona deshalb als Gefahr und hofft deshalb auch, dass so langsam auch die Jugendspiele und sowas wieder stattfinden können, wo ich jetzt nicht dran glaube, dass das in nächster Zeit passieren wird oder auch sollte. Ja, ansonsten gibt es nichts mehr zu ihm zu sagen. Man sieht, er ist viel im Fußball unterwegs gewesen, hat zwischendurch mal einen Abstecher zu Sportartikel, Ausrüstung gemacht und Ausbildung vorher zum Bergbauer. Ausrüster, wo er auch nichts gearbeitet hat dann mit dieser Ausbildung. Im Ruhrgebiet sieht es da jetzt eher schlecht aus mit Bergbau. Noch irgendwas zu verdienen, leider. Obwohl die fossilen Brennstoffe ja eh vielleicht abgeschafft werden sollten, nur für die Region ist es halt ziemlich schlecht. Arbeitslosigkeit und so weiter. Das ist aber ein anderes Thema.
Das wäre jetzt zu viel, oder?
Ja, das wird jetzt zu viel. Also sagen wir einfach, Kinder sollen rausgehen und Fußball spielen. Das ist die Philosophie von Ingo Anderbrügge, dem Wunsch von unserem Hörer Manuel, der auch gerne weitere Wünsche äußern kann, wenn ihm danach ist. Ansonsten waren die Spieler heute Markus Kreuz und Ingo Anderbrügge beide vor meiner Zeit, beziehungsweise ich kenne sie gar nicht.
Also Ingo Anderbrügge
kann ich. Ingo Anderbrügge kenne ich, ja. Aber den Namen Markus Kreuz nicht so sehr. Vielleicht gibt es bald mal wieder einen Spieler, den auch ich noch aktiv miterleben konnte. Vielleicht auch nicht. Ist auch nicht so schlimm. Wir erzählen euch alles, was ihr wissen wollt und auch was ihr nicht wissen wollt, aber wir erzählen es euch trotzdem. Ob ein Hund vorhanden ist bei Ingo Anderbrügge, kann ich euch leider nicht sagen.
Ah, hier vielleicht noch eine Frage, Tim.
Okay, dann frag jetzt.
Also ich habe wirklich eine Frage und das hat mich beschäftigt. Du hast in der letzten Folge die Umfragen behandelt, die wir auf Instagram gemacht haben. Da habe ich wirklich gefragt, gerade in der jetzigen Corona-Situation, warum möchten nicht mal die Hälfte unserer Hörer sich einen schönen Haarschnitt von Felipe Santana
machen lassen? Doch, es war die Hälfte.
Hat es geschafft, über
56%?
Oh, guck an, dann habe ich zu spät geguckt. Es war mal unter 50%. Ich dachte mir, jetzt gerade in der Zeit, wäre es doch schön, wenn Felipe Santana zu einem nach Hause kommen würde und einmal im Freudentaumel der Meisterschaft mit einem großen Bierglas daneben stehend, einem mit dem Rasierer einen Bundeswehrhaarschnitt machen würde. Das wäre doch schön.
Ja.
Ich würde es machen.
Ich würde es auch machen.
Ja.
Aber leider 44% unserer teilnehmenden Hörer wollten es nicht machen. Ja. Was schade ist, aber wir sind in einer Demokratie, da ist das auch okay.
Ja.
Man muss ja nicht alles nachvollziehen können, was so gemacht wird. Ja. Aber da kann ich dich beruhigen, es war doch die Mehrheit für den Haarschnitt von Felipe Santana. Und damit können wir auch euch jetzt beruhigen und euch entlassen in eine Woche mit viel Sonnenschein, wenn ich hier so rausgucke, blauer Himmel, bis zu 20 Grad diese Woche. Scheiße. Es wird ja erst nächsten Sonntag. Ja. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Woche, weil jetzt bis zu 20 Grad. Ja, und die nächste Woche wird bestimmt auch super. Bis dahin, gute Nacht, guten Morgen, guten Kick. Bis nächste Woche Sonntag, 2 Uhr erscheint die Folge. Bis dahin, viel Spaß auch mit unseren vorherigen Folgen, wenn sie wieder zur Verfügung stehen. Tschüss.
Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich? Dem Fußball-Podcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet.